Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Hört wie immer Jennifer Eichter, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben euch heute zwei Alben mitgebracht, wie immer. Wir beschäftigen uns heute zuerst mit dem neuen Werk der britischen Jazz-Fusion-Legenden von Soft Machine. Das Album heißt 13. Als zweites besprechen wir Fables. Das ist das aktuelle und eigentlich auch erste richtige Album der Singer-Songwriterin Isabel Pine. Da sind wir also ein bisschen mehr im Ambient unterwegs. Anschließend werden wir uns der Diskussion von Technik und Mensch widmen. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es anschließend die Verkostung eines Bolton uralt zu hören. Mit den Worten übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und da ich ohne Notizen arbeiten muss, muss ich jetzt Wikipedia schnell zur Hilfe nehmen. Denn es geht um Soft Machine. Und Soft Machine, das wissen wahrscheinlich die meisten, ist eine britische Band, die zu den Pionieren des sogenannten Canterbury Sound zählen. Diese Band formierte sich bereits im Jahr 1966, also ist eine ziemlich alte Band, in eben jenem Canterbury in England und spielte dort anfangs eine zentrale Rolle in eben jener Musikszene. So, jetzt kann man sich ja schon denken, dass dieses Album, was es hier zu besprechen gilt, dem Namen entsprechend das 13. Album ist, und so ist es natürlich auch. Es ist das 13. Album, es heißt 13. Ja, wir hören hier tatsächlich, ja, man würde wahrscheinlich gemeinhin sagen Jazzrock, weil Canterbury Sound sagt vielleicht nicht allen was. Es gab 93.000 Umbesetzungen und weiß ich nicht was alles. Wir haben es hier mit dieser aktuellen Formation zu tun, eben jetzt hier, die das aktuelle Album auch veröffentlicht hat. Und ich würde mal sagen, dieser Begriff Fusion und Jazzrock, da ist die Band schon ganz gut aufgehoben, würde ich mal so grob behaupten.
Jo, das passt. Also Fusion im Sinne von, ne, Jazz-Harmonien und Jazz-Gedudel, um das mal ganz liebevoll auszudrücken, zusammen mit so Progressive-Rock-Zeug. Ich meine das ganz liebevoll. Mhm. Ich höre gerne Gedudel, aber das wäre auf jeden Fall, was meine Mutter mir an den Kopf werfen würde, ja, wenn sie das hören würde. Da wird schon kräftig gedudelt. Und durch diesen großen Jazz-Einfluss klingt dieses Album natürlich auch ziemlich, an vielen Stellen ziemlich improvisiert oder improvisationell, gibt es das Wort? Ich weiß es nicht. Nach auf jeden Fall viel Spaß beim Spielen und nach Menschen, die wissen, was Jazz sein sollte. Das macht das Album zu einem ziemlich zeitlosen Album, muss ich ehrlich sagen, weil es klingt gleichzeitig modern und irgendwie so freischwebend irgendwo in den letzten 40 Jahren. Weil diese Mischung so gleichzeitig so eklektisch irgendwie ist, so besonders und dann wiederum an so vielen Stellen so leicht zu hören, so gut miteinander vermischt, dass man jetzt nicht irgendwie denkt, ah, okay, das hier gibt's aber erst seit 5 Jahren oder das haben sie jetzt neu erfunden. Das nicht. Es ist einfach total gut gemacht. Dabei ist die Produktion auch wirklich super, also vor allem was die Dynamik angeht, sehr gut gemacht, habe ich mir notiert. Es klingt alles relativ transparent und man hat wirklich das Gefühl, man kann einfach teilhaben an diesem Spielspaß von Soft Machine. Also ich fand es an vielen Stellen super. Man muss sich natürlich auf diesen Jazz-Part einlassen, aber ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer können das sehr gut. Und dann kriegt man hier wirklich ein hervorragendes Album von absoluten Profis in ihrer Kunst.
Ja, die schon so lange dabei sind und dementsprechend ja auch schon ein bisschen älter sind und ihre Musikinstrumente aber trotzdem umso besser beherrschen. Ja, eine Band, die so lange dabei ist und musikalisch immer noch was zu sagen hat, das ist natürlich auch nicht alltäglich. Mhm. Und wir hatten ja schon gesagt, wir befinden uns ganz klar im Fusion, aber im Fusion mit Melodien, die, wie ich finde, einen auch nicht mehr loslassen. Mhm. Es umgibt diese Stücke immer, finde ich jedenfalls, so eine herrliche Melancholie. Und das ist natürlich wieder was für mich, ne? Handwerklich ist das natürlich alles hervorragend, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Es macht einfach Spaß, diesen Menschen beim Musizieren zuzuhören. Ich habe dieses Album, ich weiß nicht wie oft gehört und ich werde einfach nicht müde, es noch einmal zu hören. Ich finde immer wieder neue Sachen, die mich faszinieren. Sei es die Gitarre von John Etheridge, der übrigens auch die Hammond spielt. Mhm. Aber das in Anführungszeichen. In Anführungszeichen, weil er die ganze Geschichte nämlich über ein Pedal spielt. Es gibt ein Pedal von Electro Harmonix und das macht das. Also er spielt das auf Gitarre, die Hammond. Interessanterweise. Oder die Flöte oder das Saxophon von Theo Travis. Das alles ist ganz wunderbar und das gilt natürlich auch für Asaph Sirkins an den Drums und Thelonious Baker oder Fred Thelonious Baker am Bass. Das sind alles ganz hervorragende Musiker, die ganz hervorragende Geschichten auf diesem Album veranstalten. Ich finde, es ist ein sehr geschlossenes Album mit in sich geschlossenen Stücken. Alles auf diesem Album hat ganz viel Hände und Füße. Das merkt man einfach. Man merkt einfach, was für Vollprofis das sind. Und dass diese Sachen nicht einfach so dahin gespielt werden, sondern dass man sich hier Gedanken gemacht hat. Und dass sich hier Gedanken gemacht wurden. Es wird nie langweilig. Es ist, wie du schon gesagt hast, gut produziert. Und weil es nie langweilig wird, ist es auch nicht zu lang. Trotz der Länge von etwas über einer Stunde. Es ist ein tolles Album, finde ich. Hört also rein. Ja, und da dieses Album in diesem Jahr erschienen ist, und das ist eben zum Zeitpunkt dieser Aufnahme das Jahr 2026, also in diesem Jahr, gilt es, dieses Album auch zu bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
Das ist für mich ein sehr schnelles Läuft, weil ein hervorragendes Album. Wer diese ganze Polyrhythmik genießt, wunderschön. Absolut brillant aufgenommen. Bisschen distanziert, aber richtig toll. Ich glaube, es wird für mich keine Rolle spielen bei den Alben des Jahres, weil es mich emotional nicht so mitgenommen hat, aber es ist handwerklich absolut erste Sahne.
Ja, mich schon, und das wird auch eine Rolle spielen, da bin ich mir relativ sicher.
Sehr gut.
Und deswegen rennt es. Und apropos rennt, wir haben ja in der letzten Folge Clockworks gehört und ich habe dem Album aus Versehen ein sehr schnelles Läuft gegeben, steht auch rennt da. Es sollte eigentlich ein Rent sein. Ich habe einfach nur die falsche Stelle wieder vorgelesen. Das ist alles, es ist nicht so einfach. Also die Clockworks haben natürlich auch ein Rent von mir bekommen. So, genauso wie dieses Album. Und deswegen haben wir gehört, 13 heißt das Album, Soft Machine heißt die Band. Und es gab von Jenny ein sehr, sehr schnelles Läuft und von mir ein Rent für dieses Album. Und weil nun Clockworks von uns beiden ein Rent bekommen hat, ist es natürlich auch am Ende des Jahres wieder in der Verlosung für das Album des Jahres der Hörer.
Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Kommen wir damit zu unserem zweiten Album, und zwar Fables von Isabel Pine. Bei Isabel Pine handelt es sich um eine klassisch ausgebildete Bratschistin, Komponistin und Produzentin, deren künstlerische Wurzeln ganz tief in der unberührten Natur von British Columbia in Kanada liegen. Das ist so ein schöner Satz, dass ich ihn einfach mitnehmen musste aus ihrer Biografie. Sie hat schon im Alter von 3 Jahren angefangen mit dem Bratschespielen und hat dann zuerst eine Karriere angefangen, wollte in klassischen Ensembles unterkommen, aber war sehr frustriert damit, dass ihre Kreativität da nicht ausgelebt werden konnte. Kann man nachvollziehen, ist vielleicht dann doch ein sehr festgelegter Job, und sie hat sich einfach nach neuen Dingen umgesehen. Als sie dann damals nach British Columbia gezogen ist, da ist halt noch relativ viel Wildnis zu finden, auf jeden Fall viel schöne Natur, war das für sie so ein kleiner Wendepunkt, berichtet sie. Denn da hat sie eine Menge draußen im Feld auch schon aufgenommen. Mit einer Vielzahl von Streichinstrumenten, also Cello, Bratsche, Violine und selbst Kontrabass. Also da ist sie sehr vielseitig aufgestellt und bildet damit einfach gern diese raue Schönheit ihrer Umgebung klanglich ab. Und das hat sie auch hier gemacht in ihrem neuen Album Fables. Ist ihr erstes so richtig, sag ich mal, großes und vermarktetes Album international, nachdem sie eine Reihe von Independent EPs auf Bandcamp veröffentlicht hat, auch alle mit so einem Naturthema. Dieses Album nun, Fables, entstand zum größten Teil im Herbst 2024. Wie man sich das vorstellt in der Wildnis, also so richtig schön in einer abgelegenen Hütte unter freiem Himmel. Und sie hat das wirklich so als Konzept genommen, draußen aufzunehmen, die Umgebungsgeräusche mitzunehmen, Rascheln der Blätter oder sie sprach auch vom Flügelschlag eines Raben, den sie irgendwie als Hintergrund mit in das Album aufnehmen möchte. Und das ist nicht nur einfach mit dabei, sondern das soll, oder sie versucht das auch als zentralen Bestandteil, zumindest integralen Bestandteil ihrer Komposition mitzunehmen. So, wir sind wieder im Ambient.
Ja, ja. Und zwar mit Streichern. Mhm. Aber diesmal nicht mit Violine, Viola, Cello oder Kontrabass, sondern mit allen Vieren auf einmal gleich. Und du sagtest es schon, wir sind in Kanada. Genauer gesagt, wie du auch schon richtig sagtest, in British Columbia, das heißt also an der Westküste. Also nicht da, wo Montreal oder Toronto und all dieses Ganze liegt, sondern da, wo Vancouver liegt. Ja, Ambient. Und entsprechend meditativ wird es natürlich auch wieder. Wir haben es mit Field Recording zu tun, neben der ganzen Streicherei und einer großen Schippe Reverb. Und somit ist es natürlich auch nicht nur meditativ, sondern auch repetitiv. und sehr ruhig und getragen. Man kann sich also in diese Musik fallen lassen und sie fängt einen dann auch auf. Es ist etwas zum Träumen, zum Gedanken schweifen lassen. Ja, es ist etwas, um den Dingen nachzudenken. Man kann das tun, was wir in der letzten Folge so schön empfohlen haben, nämlich den Dingen nachdenken. Und dafür braucht man Zeit und die gibt einem diese Musik. Das ist sehr schön. Es ist toll zum Entspannen. Ich glaube, das wird immer wichtiger in dieser Welt. Denn bei allem Engagement, den wir natürlich in die Welt tragen und auch tragen müssen, beziehungsweise sollten, manchmal muss man eben auch abschalten, nicht? Und da sind wir wieder bei diesem Album. Es ist toll produziert. Es ist eben musikalisch umarmend. Eskapismus, wie er besser nicht sein könnte. Also ich habe das sehr genossen, muss ich ganz ehrlich sagen, mich einfach mal, ja, von dieser Musik umgarnen zu lassen, umarmen zu lassen und ja, so ein bisschen einfach abzuschalten. Das war sehr schön, hat mir sehr viel Freude bereitet.
Sehr schön. Ja, ich fand auch, es fühlte sich ein bisschen nach Urlaub an. Ich bin allerdings auch jemand, der gerne genau in solchen Orten Urlaub macht, die sie hier versucht, in Musik zu beschreiben. Dieses Album, du hast schon gesagt, es ist meditativ. Ich fand an vielen Stellen auch, es hat richtig so, es erzeugt so Wellen von Sound. Also sie nimmt das so mit und man fühlt sich so ein bisschen wie bei Wind im Wald, zum Beispiel bei manchen Songs, ne? Das so richtig, wenn die Bäume schwingen oder sowas oder die Wolken ziehen durch und man sieht über dieser Landschaft immer alles so hell und dunkel und hell und dunkel. Sie schafft es wirklich, diese Rhythmen der Natur mitzunehmen und darzustellen. Und das ist unheimlich entspannt. Also da muss irgendwas so Urzeitliches im Hirn anspringen oder so, was sagt, ich bin hier sicher oder das Wetter ist schön oder ich weiß es nicht. Also man fühlt sich wirklich, als würde man gerade irgendwo an der Küste sitzen oder im Wald sitzen oder wo auch immer es schön ist draußen. Und das schafft sie auch dadurch, nicht nur durch die Komposition, dadurch, dass sie dem Ganzen so viel Raum und Dynamik gibt, sondern halt auch durch diesen natürlichen Hall. Ne? Du hast schon vom Reverb gesprochen, diese Räumlichkeit auch in der Produktion, das klingt einfach richtig toll. Und sie lässt natürlich auch hier und da, das muss sie, wenn sie die Naturklänge mitnimmt, so kleine Fehler oder Störer mit drin, aber die sind eigentlich, die machen es eigentlich erst recht perfekt, finde ich, weil das gehört dazu. Auch da wieder, wenn ich im Wald sitze und ich höre irgendwie den schwingenden Blättern im Wind zu, dann sind da Geräusche, dann quietscht hier schon mal ein Vogel irgendwie von links oder raschelt irgendwie eine Maus durch das Laub. Also das gehört dazu und das klingt ganz hervorragend. Und es wird dabei nie kitschig, also ich erinnere mich zumindest irgendwie vor, weiß ich nicht, ich will sagen schon fast 30 Jahren, gab es mal so fürchterlich kitschige Meditationsmusik. Mussten wir in der Schule irgendwie machen, ich weiß nicht. Da muss ich so kurz denken, ich hoffe, die gibt es nicht mehr. Denn das hier eignet sich so viel besser dazu, abzuschalten und sich wirklich so ein bisschen zu fühlen, wie am Fluss zu sitzen, ne? Wie gesagt, irgendwo in der Natur und dieses Urbedürfnis nach Muße und den Gedanken nachhängen zu erfüllen. Ja, ich war ganz angetan. Also das ist wirklich für mich ein Album, was nahezu gleichzusetzen ist mit Urlaub im Kopf. Das erzeugt ganz ähnliche Gefühle. Und das fand ich also eins der besten Beispiele für genau diese Art von Musik. Weiß nicht, ob ich es schon mal so gut gehört habe, muss ich ehrlich sagen. Also viele, es gibt Künstler, die das können, aber das hier ist so nah an dieser natürlichen Dynamik. Ist schon beeindruckend. Gut gemacht. Und weil das Ganze auch im Jahr 2026 gerade erst erschienen ist zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung, bewerten wir es auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, das bekommt von mir ein wirklich, wirklich schnelles, schnelles, schnelles läuft.
Sehr schön, dann sind wir heute mal zweimal nur knapp nicht der gleichen Meinung, denn das rennt bei mir. Mhm. Das hat absolut offene Türen eingerannt. Also dieses Urlaub in der Wildnisgefühl zusammen mit diesen warmen Streichern, die mich sowieso immer irgendwie kriegen. Mhm. Ja, das rennt. Wunderbar. Das heißt, es gab ein sehr schnelles Läuft von Thorsten und ein Rennt von mir für Fables von Isabel Pine.
So nämlich.
Damit kommen wir zu unserem diskussionsphilosophischen Thema, nämlich Technik und Mensch.
Genau. Oder Mensch und Technik, wie auch immer. Mhm. Wir müssen uns mal darüber erstmal unterhalten, was Technik früher war und was Technik heute eigentlich ist. Das sind nämlich ganz verschiedene Sachen. Und in Vorbereitung auf diese Sendung bin ich natürlich mal immer, oder wie immer, fast immer, erstmal bei Aristoteles gelandet. Warum? Weil für den war Technik Mittel zum Zweck. Also, ein Hammer ist halt ein Hammer. So, das ist halt, damit schlägt man Nägel ein. Also so fertig. Ne? Und in der Moderne, wo wir jetzt aber heute leben, ist das alles gar nicht mehr so richtig, weil Technik ist nicht nur einfach mehr Werkzeug, sondern das wird zur Lebenswelt. Also Smartphone, Internet, KI und so weiter. Oder anders, Heidegger hat da mal was sehr Interessantes oder ja sogar Kluges gesagt, hat er ja nun mal auch gemacht, neben seinem ganzen Blödsinn. Er hat gesagt, naja, Technik ist eigentlich kein neutrales Werkzeug mehr, sondern diese Technik, sie bestimmt, wie wir die Welt sehen. Wald zum Beispiel war früher einfach nur Natur. Heute ist Wald aber nicht nur einfach Natur, sondern gleichzeitig auch Rohstoff und CO2-Speicher und all solche Geschichten. Das heißt, wir instrumentalisieren Dinge, wenn man so will. Es ist nicht einfach nur noch da, sondern es wird zu etwas Neuem. Medien sind Erweiterungen des Menschen. Eine Brille zum Beispiel ist eine Erweiterung des Auges. Das heißt, sie bestimmt auch, wie wir gucken, wie wir die Welt sehen. Und das Smartphone, ja, ist eine Erweiterung unseres Gedächtnisses. Ne? Und die Frage ist natürlich jetzt, sind wir noch die Nutzer des Ganzen oder sind wir eigentlich schon die Benutzeroberfläche, weil wir selber schon antiquiert gegenüber unseren eigenen Maschinen sind? Das ist halt die Frage. Da kommt dann diese Entfremdung, so diese Subjekt-Objekt-Spaltung und all diese ganzen Geschichten, ne, weil Technik beschleunigt natürlich auch alles, aber mehr Geschwindigkeit ist nicht gleich mehr Lebensqualität.
Ja, ich glaube, das erleben wir gerade ziemlich hart.
Genau. Ne? Ja. Weil überall Zeitmangel trotz Zeit gewinnen ja eigentlich. Mhm. Ne? Und natürlich Entfremdung von der Welt, von den anderen und von sich selbst immer mehr. Das ist ja das, was Hannah Arendt auch immer zusammen mit Heidegger übrigens auch, das hat sie so ein bisschen auch von Heidegger mitgenommen, das war so ihre große Sorge, dass wir uns von der Welt immer weiter entfremden eigentlich. Das ist ja so, ne? Weil was heißt denn überhaupt menschlich handeln? So, in der Vita Activa vom tätigen Leben ist ja so ihr philosophisches Hauptwerk, unterscheidet sie ja diese drei Grundformen: Arbeiten, also Überleben sichern, bei Hannah Arendt heißt Arbeiten, Überleben sichern, herstellen, Dinge produzieren, handeln, miteinander sprechen, politisch sein, frei sein. So, und dazu gehört natürlich bei der Herstellung, ja, wie würde sie das heute sehen, Technik, dass eben diese Technik dazu tendiert, alles in Herstellbarkeit zu verwandeln. Mhm. Natur ist manipulierbar, Leben ist optimierbar, der Mensch ist nur noch ein Projekt. Und das würde sie schon sehr stören.
Ja, das würde das politische Handeln verdrängen, ne? Ja.
Genau.
Schwierig. Ja, und ich glaube, da würde unser alter Freund Albert Camus auch zustimmen.
Ja, stimmt.
Und uns dazu aufrufen, ein bisschen zu revoltieren. Das machen ja mittlerweile auch sehr viele Leute. Ich glaube, spätestens seit der Ära der Algorithmen, die uns quasi vorbeten, was wir schauen sollen, und immer mehr von unserer eigenen Wahl, welche Inhalte und auch welche Medien wir konsumieren, abnehmen. Spätestens seitdem ist den meisten Leuten klar, dass das ziemlich problematisch wird, dass uns die Zeit quasi wegläuft, die Aufmerksamkeit genommen wird und dass wir immer mehr zum Objekt geworden sind, zum Produkt dieser Werkzeuge, statt zu den Wesen, die die Werkzeuge benutzen für einen bestimmten Zweck. Was ist der Zweck davon, wenn ich 2 Stunden TikTok durchscrolle? Nichts. Der Zweck ist, an mir Geld zu verdienen. Das ist aber nicht mein Zweck als Mensch. Und so ein bisschen sind wir dann auch schon fast, jetzt wo ich gerade Zweck sage, fällt mir auf, dabei, dass der Mensch Zweck an sich sein soll.
Ja, Kant, genau.
Hatten wir auch schon, genau. Wird er aber nicht mehr, also bleibt er nicht, weil er im Grunde ein Produkt ist, dessen Aufmerksamkeit verkauft werden kann. Schwierig. Schwierig. Und das vermischt sich alles. Die Werkzeuge, also mein Handy ist ein tolles Werkzeug, um jemanden zu erreichen, telefonisch, um, keine Ahnung, mein Bahnticket zu speichern oder irgendwas nachzuschlagen. Und es ist fürchterlich darin, wenn es andersrum mich beherrscht und mir Dinge sagt, die ich gar nicht haben möchte. Also ob das jetzt der KI-Chatbot ist oder der YouTube-Algorithmus, das ist ja egal. Letztendlich verlieren wir immer mehr die Steuerung darüber. Und das ist durchaus problematisch.
Ja, und wir verlieren ja auch den Raum, in dem wir überhaupt als Menschen erscheinen, Social Media zum Beispiel. Ne? Mhm. Weil wenn diese Technik unsere Aufmerksamkeit bindet die ganze Zeit, dann gibt es auch wenig echtes Handeln. Also jetzt Handeln wieder im Arendtschen Sinne. Und dann gibt es ein weiteres Problem, nämlich die Verantwortung schwindet. Das, ja. Sie hat ja diese Geschichte mit der Verantwortung auch an Eichmann damals festgemacht, ne? Diese Banalität des Bösen, das heißt, Systeme funktionieren, Menschen führen nur noch aus und niemand fühlt sich wirklich verantwortlich. Weil wenn alle nur noch ein Teil eines Systems sind, wer handelt dann noch?
Ja.
So, das ist das eine Problem, weil wir auch immer mehr an die Technik abgeben. Das ist ja das, was ich schon seit Jahren sage in diesem
Stimmt,
Podcast.
Das hast du wirklich schon immer gesagt.
Ja.
Ja, also wenn wir KI entscheiden lassen, statt nur Entscheidungen vorzubereiten zum Beispiel oder irgendwie ne, mit Recherche zu helfen, ja, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, dann geben wir diese Verantwortung ab und dann sind wir im Grunde, dann geben wir auch ein ganz großes Stück Menschsein ab.
Das ist wahr. Ja, dann geben wir im Grunde genommen das Menschsein ab. Kann man so sagen. Wir sehen das im Fußball ganz schön.
Also wieder am Videobeweis, ja?
Ja, richtig. Genau. Das ist genau der Punkt. Der Schiedsrichter hat überhaupt gar keine Lust mehr, irgendwas zu entscheiden. Weil er sagt, zu Recht auch, oder hoffentlich bald auch mal sie im Herrenfußball, gab es ja schon mal, hoffentlich bald mehr. Ich kann mich doch auf den VAR verlassen, ist doch kein Problem. Der braucht ja gar keine Verantwortung mehr übernehmen, der wartet doch einfach nur noch auf den Videobeweis. Und dann kann man natürlich sagen, ja, was machst du da noch? So irgendwann. Das ist jetzt natürlich sehr überspitzt. Aber das ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie wir uns aus der Verantwortung stehlen. Das ist ein kleines Beispiel dafür. Großes Beispiel dafür war eben nach dem sogenannten tausendjährigen Reich, dass alle wir und die gesagt haben und keiner ich gesagt hat. Und da sind wir wieder bei diesem System und dem Funktionieren und so. Ja, ich habe ja nur gemacht das und so weiter. Ne? Und das ist ein Riesenproblem und da hilft uns die Technik ganz doll bei diesen ganzen Geschichten. Also das ist wirklich schlimm.
Das wird die nächsten Jahre wahrscheinlich noch ziemlich schlimm.
Wahrscheinlich.
Ich kann mir, also, dass wir Fälle haben, wo Leute sich auf Dinge verlassen, ist, sieht man ja jetzt schon ein paar Sachen, klar. Aber das wird mit Sicherheit schwieriger werden, wenn wir ja schon in den meisten Fällen selbst gar nicht mehr verstehen oder nicht nachvollziehen können, wie beispielsweise unser Chatbot der Wahl zu einem Ergebnis gekommen ist, aber uns darauf verlassen, dann sind wir ganz nah dran an, aber ich habe nur Befehle befolgt.
Mhm, also, auf jeden Fall.
Und es gibt ja auch schon tatsächlich Fälle von Selbstmorden und so weiter, die sehr klar zurückzuführen sind auf Gespräche mit nicht mal wild gewordenen, sondern einfach normal funktionierenden Chatbots. Das ist, da kommen noch einige Dinge auf uns zu, glaube ich, auf die wir gar nicht, philosophisch nicht und gesellschaftlich nicht vorbereitet sind.
Ja, wahrscheinlich. Ja, philosophisch vielleicht schon, aber es hört ja keiner.
Ja, genau. Also nein, die Normalbevölkerung ist darauf gedanklich überhaupt nicht vorbereitet.
Ja, genau. Ja, also, und sie lenkt uns natürlich auch wieder davon ab, was wirklich ist. Das kommt ja auch noch wieder dazu. Das ist eine Ablenkung, das ist eine Dauerbeschäftigung, das ist eine Optimierung und das ist auch eine Kontrolle. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Denn die Technik kontrolliert uns natürlich auch. Ne? Wie viel bist du schon gelaufen? Wie sieht es aus mit deinem Blutdruck? Keine Ahnung. Wie hast du wann geschlafen und all dieser ganze Blödsinn? Also da würde dann Camus heute sagen, ja Leute, also und Arendt würde einstimmen, das ist dann ja wirklich Abgeben der Verantwortung komplett. Also ich gehe gar nicht mehr zum Arzt, das macht einfach mein iPhone regelt das schon. Der guckt schon, was mein Blutdruck ist, der guckt schon, wie ich geschlafen habe. So, das geht schon alles. Ja, aber diese anderen Geschichten, die auch noch dazu kommen, dieses endlose Scrollen, das ist ja auch Flucht vor der Leere, Flucht vor der Realität. Effizienz ist Flucht vor den Sinnfragen. Ständige Reize ist Vermeidung von Stille. So, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nun würde Camus nicht sagen, Technik abschaffen. Er würde auch nicht sagen, Fortschritt stoppen. Aber er würde sagen, nicht betäuben lassen. Also Revolte. Aber wieder nicht Revolution. Das ist wieder typisch Camus. Ja, also natürlich nehmen uns die Maschinen die Mühen ab. Das ist auch richtig und gut so. Aber sie dürfen uns nicht die Klarheit abnehmen. Wir dürfen uns nicht von ihnen die Verantwortung nehmen lassen.
Die Verantwortung und die Fähigkeiten. Ich finde, da müssen wir wirklich die Grenze ziehen. Wo wollen wir bewusst was abgeben? Also mein Lieblingsbeispiel, weil ich das einfach als Jugendliche quasi so komplett miterlebt habe, sind beispielsweise Navigation, ne, irgendwie übers Handy. Früher hast du Karten lesen können, kannst du jetzt nicht mehr. Kann man verargumentieren, brauchst du auch nicht mehr wirklich. Trotzdem ist da was verloren gegangen, aber es gibt Kulturtechniken und es gibt Dinge, die einfach veralten. Und wenn wir uns bewusst dazu entscheiden, dass wir die vergessen können, nach und nach, gut. Aber solche Dinge wie kritisches Denken oder grundsätzlich überhaupt verstehen, wie man zu einem Ergebnis in irgendeiner Frage gekommen ist, dann wird es ganz schwierig, weil das sind Sachen, die können wir nicht abgeben. Oder halt Verantwortung, Menschlichkeit, das können wir nicht abgeben. Das kann nur schlechte Folgen haben.
Richtig, wir dürfen, Politiker müssen, es müssen Menschen in der Politik entscheiden. Mhm. Weil sonst können wir nicht mehr handeln. Sonst ist Handeln weg, dann sind wir nicht mehr frei.
Das stimmt. Menschen müssen entscheiden, ja. Vorzugsweise nicht Herr Merz, aber ist okay.
Ja, ist ja egal wer. Auf jeden Fall,
ja, ist egal,
der ist jetzt gewählt und der entscheidet da jetzt nun mal. Also nicht alleine, ja. Aber so. So. Und das Gleiche gilt für die Gerichte und so weiter. Wir müssen da Verantwortung übernehmen. Ja. Das ist einfach so. Also, um Camus zu bleiben, Technik nutzen ja, aber nicht von ihr definieren lassen. Also das ist das Entscheidende halt. Ja, also bei Arendt wäre ganz klar der Verlust von Handlung und Öffentlichkeit. Und somit natürlich auch von Verantwortung. Ja. Dieses, wenn du Handeln und Öffentlichkeit abschaffst, dann gute Nacht, Marie. Ja.
Und das ginge. Also es natürlich. Gibt gerade in Europa eine Menge Kräfte, die sich mit Händen und Füßen versuchen, dagegen zu wehren, dass ein paar amerikanische Unternehmen unsere komplette Aufmerksamkeit, unsere Fähigkeiten, unser weiteres Handeln irgendwie steuern und unsere Identitäten klauen. Das geht auch alles anders. Und man kann diesen ganzen Fortschritt auch für ganz hervorragende Dinge nutzen, ohne dass so viel Daten abgreift, ohne dass es uns ständig mit mehr Müll füttert und all die ganzen schlimmen Dinge, die wir gerade erleben.
Ja, genau. Technik wird dann gefährlich, wenn sie uns eben unaufmerksam macht. Mhm. Wenn wir es einfach nur noch alles zulassen.
Ja.
Ne? Also ja, es geht nicht.
Betäuben, ne? Was du schon gesagt hast.
Ja, betäuben, genau.
Betäuben ist schwierig.
Ja. Richtig, genau. Es geht nicht darum, weniger Technik zu haben, sondern es geht darum, trotz aller Technik eben wach zu bleiben und nicht unser Leben an diese Technik zu delegieren. Sei es politisch, sei es juristisch oder sonst wie. Und auch nicht persönlich. Wir müssen persönlich für das, was wir getan haben, Verantwortung übernehmen. Und können nicht einfach sagen, oh ja, das war der Computer. Da kann ich nichts für. So. Das ist, wird immer schlimmer. Also, dass wir da gar nicht mehr eingreifen können in bestimmte Dinge zum Beispiel. Die Maschinen einfach selber machen. Wo wir in bestimmte Abläufe gar nicht mehr reingrätschen können. Das ist nicht gut. Und das überfordert viele natürlich auch, diese ganze Geschichte. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Womit wir übrigens bei Blumenberg wären, dem ich ja letzte Woche vergessen habe, den Namen, der denkt den Menschen als ein Wesen, der ursprünglich in einer Welt steht, die unberechenbar, bedrohlich und schlicht zu viel ist. Also der Absolutismus der Wirklichkeit so ungefähr. Das heißt also, die Realität trifft uns erstmal ungefiltert und überwältigend. Das, was Camus gut findet. Worauf wir uns bei laut Camus ja einlassen sollen. Und er sieht Technik als Entlastung erstmal. So zunächst einmal. Ne? Technik ist also kein Luxus, Technik ist Überlebensstrategie. Der Mensch baut sich zum Beispiel Werkzeuge und baut sich Wissenschaft und Technik und was da so alles dazugehört. Technik bedeutet also bei Blumenberg Reduktion von Komplexität, was ja auch stimmt. Aber eben auch Abstand zur Welt. Und natürlich teilweise auch Kontrolle über das Unkontrollierbare. Das stimmt ja auch. Ne? Feuer, Schutz vor Natur, Uhr, Kontrolle von Zeit, Smartphone, Kontrolle von Information. So. Also Technik ist für ihn nicht nur ein Fortschritt, sondern auch ein Schutzschild gegen die Wirklichkeit. Das kann man so sehen. Ich wollte nur mal so ein bisschen die Gegenposition noch mal reinbringen hier. So. Aber natürlich hat diese Entlastung dann auch wieder ihren Preis. Denn je mehr Technik uns entlastet, desto mehr entfernen wir uns natürlich von der unmittelbaren Welt. Da würde Camus wieder reingrätschen und sagen, genau. Ne, wir wissen zwar mehr als jemals zuvor, aber erleben weniger direkt als jemals zuvor. Also Blumenberg würde heute wahrscheinlich sagen, wenn er noch leben würde, vielleicht, wie viel halten wir überhaupt noch aus? Navigation statt Orientierung, hast du gerade schon gesagt. Algorithmus statt Entscheidung, KI statt Denken. Zumindest teilweise so, ne? Also so, wir überlassen der KI schon mittlerweile viel zu viel, meiner Meinung nach. Also nicht moralisch, aber würde er das wahrscheinlich machen, das war er nicht, er war kein Moralist, sondern wie viel Entlastung verträgt der Mensch, ohne sich selbst zu verlieren, ist die Frage. So. Auch ein interessanter Standpunkt, den ich vorher gar nicht so gesehen habe, also den ich bei Blumenberg gefunden habe. Ich habe hier mehrere Bücher von dem Mann und habe den letzte Woche vergessen. Das tut mir wahnsinnig leid. Das ist wirklich, was manchmal Blumenfeld und Blumenberg durcheinander bekommen. Wahrscheinlich gerade eben wieder, egal. Und dann haben wir natürlich noch Husserl, der ja auch ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang. Wir hatten ja über Husserl schon gesprochen im Zusammenhang mit der Phänomenologie. Ja, für ihn ist die Welt ja das, was wir unmittelbar erleben. Also, ne, bringen Sie mir einen Kaffee und ich erkläre Ihnen Phänomenologie. So. Was kann ich über den Kaffee sagen oder beziehungsweise über die Tasse, wo er drin ist? Nicht viel. Ne? Eigentlich ja nur das, was ich sehen und anfassen kann in dem Moment. Oder schmecken kann. So. Alles andere kann ich ja gar nicht sagen über diese Gegenstände und diese Flüssigkeit. So. Das gilt dann auch für Menschen, die wir sehen übrigens. Was können wir über diese Menschen sagen, wenn wir sie nicht kennen? Nix. Außer das Optische. Gar nichts. Es sagt uns ja alles nichts. Das schützt übrigens auch vor Rassismus, solche Sachen. Phänomenologie. Da muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, wenn man neben einem Menschen sitzt, sagen wir mal im Café, so, und ein paar Tische weiter sitzt ein weiterer Mensch und man guckt sich diesen Menschen an und man stellt fest, der Mensch ist schwarz. Und das Hirn sagt sofort, wo der wohl herkommt. Und da meint das Hirn ja nicht, war eine Eikel mit. Ne? Und das meine ich damit. Das kannst du gar nicht sagen. Und das schützt vor so einem Unsinn. Nun gut, also das eben Husserl. So, das ist das, was er sagt. Wir erleben die Welt eben unmittelbar. So, bevor wir sie also messen, berechnen und analysieren und sonst was machen, erleben wir sie ja erstmal. Und sein Problem mit der Moderne wäre vielleicht, dass die Technik sich eben verselbstständigt. Alles wird objektiviert. Und dabei geht verloren, wie sich die Welt anfühlt. Und da ist auch was dran. Weil durch diese ganze virtuelle Welt, die wir gerade schaffen und geschaffen haben, verlieren wir immer mehr von der eigentlichen Welt. Weil wir uns immer weniger in dieser Welt bewegen, sondern immer mehr in dieser virtuellen Welt. Also Daten ersetzen Erfahrung. Messbarkeit ersetzt Bedeutung. Also Schritte zählen, statt da zu sein, wo man ist. Likes zählen, statt Begegnung zu erfahren. GPS statt Orientierungssinn und so weiter. Also nicht die Technik an sich, sondern dass wir vergessen, dass alle Technik auf unsere Erfahrung eigentlich aufbaut, jedenfalls aufbauen sollte. Und diese Erfahrung wird dann aber verdrängt durch die Technik. Das ist auch ein guter Punkt, finde ich. Dass wir uns immer weiter von der Welt, wie sie ist, entfernen, von der unmittelbaren Welt, sondern in irgendwelchen Wolkenkuckucksheim-Welten unterwegs sind. In dem Sinne Cyber, virtuelle Welt. Nicht wahr? Und da sind wir natürlich auch ganz schnell bei Bergson. Auch ganz wichtig, wir hatten ja schon gelernt, Zeit und Dauer sind zwei verschiedene Sachen. Ne? Die messbare Zeit, technisch objektiv, und die erlebte Zeit, die Durée, das ist eben die Dauer. Und desto mehr wir diese ganze Technik arbeitet und desto messbarer und zerlegter die Zeit ist, aber unser Leben ist eben kontinuierlich fließend und nicht zählbar. Und desto mehr das aber so passiert, desto mehr entfernen wir uns auch davon. Alles ist strukturiert, den ganzen Tag. Jetzt früher war es der Kalender, jetzt sind die Apps auch noch da, die unsere Zeit optimieren. Das Multitasking zerhackt alles Mögliche in unserem Leben. Und natürlich auch in unserem Erleben. Das heißt, wir leben immer mehr in Zeitpunkten und nicht in der Dauer. Das ist gar nicht gut. Wir erleben uns also gar nicht mehr selber, sondern wir sind nur noch in dieser Technikwelt unterwegs. Was wir lernen, ist Zeit zu sparen und haben noch weniger Zeit. Dadurch. Auch also bei Husserl und bei Bergson, beide Verlust der erlebten Welt, Verlust der erlebten Zeit, was ja Verlust der erlebten Welt ist, ein Teil davon. Das ist ganz, ganz gefährlich. Solche Geschichten. Weil die Technik bestimmt dann einfach unsere Realität. Und nicht mehr das Erleben und das Empfinden. Und das ist auch wichtig. Und dabei geht dann das verloren, was dann Hannah Arendt gesagt hat und was Camus gesagt hat und so weiter und so fort. Nämlich der scharfe Blick auf die Realität von uns selber. Mhm. Wir gucken nicht mehr selbst auf die Welt, sondern wir lassen auf die Welt gucken. Das ist ein Riesenproblem.
Ja. Oh ja. Das ist so ein unmittelbares Problem. Und das ist auch etwas, was wir die letzten Jahre schon so krass sehen. Mhm. Wir werfen uns gegenseitig die Interpretation anderer Leute über andere Dinge, die wir nirgendwo miterleben können, um die Ohren, als wäre es wichtig, als würde es hier um unser, keine Ahnung, Brot auf unserem Teller gehen. Mhm. Völlig abstrakte Sachen, weil wir den ganzen Tag emotionalisiert werden zu irgendwelchem Zeug, statt uns gegenüberzustehen und denjenigen anzugucken und, keine Ahnung, über Dinge zu sprechen, die tatsächlich relevant sind für uns. Die können auch abstrakt sein, aber halt für uns persönlich relevant.
Genau.
Und verständlich, also auch durchdringbar. Dass man sich Mühe geben muss, Dinge zu durchdringen, bevor man über sie rumkrakeelt. Mhm. Schwierig.
Das ist auch schwierig. Da hat Wissing wieder recht. Wir müssen uns disziplinieren. Also unser ehemaliger Verkehrsminister. der bitte gerne mal eine neue FDP gründen darf, Herr Wissing, wenn Sie das hören. Gründen Sie doch bitte für mich, nur für mich. Eine sozialliberale FDP, wie wär's? Wir beide zusammen.
Die Wissing Challenge, okay.
Ja, ja, nämlich. So nämlich. So, ja, also um das Ganze nochmal ein bisschen so ein bisschen zusammenzufassen, bei Arendt oder Arendts Sorge war, wir geben die Verantwortung ab, weil wir überhaupt nicht mehr handeln. Siehe VAR, der Schiedsrichter handelt nicht mehr. Nicht wahr? Camus hat Angst, dass wir das Bewusstsein gegenüber der Welt verlieren, dass wir sozusagen philosophischen Selbstmord begehen mit der Technik wiederum, weil sie absolut wird. Blumenberg sagt, Technik ist Entlastung, aber wie viel davon vertragen wir? Und Husserl sagt, wir nehmen uns die Erfahrung, wenn wir nicht aufpassen. Und Bergson sagt, wir nehmen uns die Zeit, wenn wir nicht aufpassen. Also die Dauer, wenn wir nicht aufpassen. Das heißt also zusammenfassend, Technik ist wahnsinnig toll und wahnsinnig wichtig. Wenn man sich mal so eine alte, in Anführungszeichen, also analoge Uhr anguckt, wie so ein Uhrwerk funktioniert, super, genial, oder wie so ein Plattenspieler funktioniert, herrlich, tolle Technik, die uns ja wirklich entlastet, im Sinne von Blumenberg, hat er ja recht. Nur müssen wir eben aufpassen, dass wir nicht zu sehr entlastet werden von der Welt, weil dann schlägt es nämlich um und dann tragen wir keine Verantwortung mehr für die Welt und haben auch kein Bewusstsein mehr für die Welt. Und haben auch keine Erfahrung mehr sammeln können. Und haben dann auch keine Dauer mehr. Dann haben wir nur noch Zeit. Nur noch Technik, die uns bestimmt und nicht die wir bestimmen. Dann leben wir unser Leben auch schon wieder nicht. Dann werden wir gelebt. Das ist wie in jeder Ideologie. Ja. Ganz links oder ganz rechts, scheißegal. Technik ist, wenn es absolut gedacht wird, genauso ein Dreck. Auch zu der Erkenntnis bin ich gekommen. Also, hatten alle wieder recht, unsere ganzen klugen Menschen.
Wir sollten mehr auf sich hören, aber ich meine, das predigen wir ja jede Woche hier. Also.
Ich predige hier Verantwortung seit den letzten Jahrzehnten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich werde ja nicht müde zu sagen, dass wir uns der Verantwortung stellen müssen und dass die Technik uns vor, da bin ich wirklich, Hannah Arendt und ich, also wirklich, wir predigen und predigen und predigen, dass wir uns von der Technik nicht die Verantwortung nehmen lassen dürfen, dass wir selber Verantwortung tragen müssen und das ist halt wirklich, ich kann gar nicht oft genug betonen, dass es echt ein Problem ist. Dass wir verlernen, Verantwortung zu tragen und zu übernehmen. Ja. Und dass es wichtig ist, dass wir das tun. Nämlich.
Dahin müssen wir zurück.
Ja, da müssen wir gerne zurück, genau. Beziehungsweise wir dürfen uns nicht noch mehr Verantwortung nehmen lassen.
Ja.
So. Und wir dürfen uns den Blick auf die Realität, unseren Blick auf die Realität nicht nehmen lassen. Wir dürfen uns nicht zu sehr entlasten. Das ist wichtig. Weil das ist philosophischer Selbstmord. Da hat Camus wieder recht.
Ja, ja, das hat sich seit 100 Jahren nicht geändert.
Genau.
So. Oder 1000. So ist es. Ich würde sagen, mit diesen Worten müssen wir uns jetzt doch auch nochmal betäuben für unsere Rest der Sendung.
Naja, also ich würde sagen.
Aber wir machen das sehr verantwortungsvoll.
Wir machen es sehr verantwortungsvoll, genau. Und gehen in das nächste Dings über, in die nächste Rubrik über und sagen Bier.
Bier.
Bier. Wir sind wieder in Korschenbruch. Und, oder Korschenbruch ist es, ne? Genau. In Nordrhein-Westfalen. Und in Korschenbruch wurde 1266 Bolten gegründet. Geht zurück auf eine Brauereierlaubnis von Heinrich den Brauer am Kraushof. Und gilt als die älteste Altbrauerei der Welt. Nun, das Besondere an diesem hier ist, also an diesem uralt, was wir heute verkosten wollen, es geht also mal wieder um alt, ist, dass es unfiltriert ist, also naturtrüb ist. Kennen wir sonst so von Kellerbieren und solchen Sachen. Es handelt sich also um die Kategorie alt. Wir haben ein Plato von, weiß ich nicht, ein Alkoholgehalt von 4,9 Alkoholvolumenprozenten, Hopfenbittere, keine Ahnung, aber wir haben es mit Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfenextrakt und Hefe zu tun. Ja, wir haben es mit feinporigem Schaum zu tun, und sehr dunklem Bernstein. Kann man nicht durchgucken.
Das passt. Das passt.
Der Schaum ist stabiler als beim Pilz, aber nicht so stabil wie beim Weizen. Also so mittendrin. Aber hält sich erstaunlich gut. Hm? Dann würde ich mal sagen, verrichten wir die ganze Geschichte mal, nicht?
Oh ja. Ach, richtig schön brotig.
Ja, dunkel.
Malzig, genau, das riecht dunkel, ne? Das ist wirklich so. Mhm.
Oh, worüber wir auch unbedingt noch mal reden müssen. Wenn ich noch einmal höre, die jungen Menschen sind unsere Zukunft. So ein Quatsch.
Nicht, wenn sie Nazis wählen.
Nach Nazis wählen, Papazis wählen. Wir sind alle die Gegenwart.
Ja.
Auch 80-Jährige wollen morgen eine schöne, noch normal leben, ohne dass sie 40 Grad im Schatten haben. Die haben auch noch eine Zukunft. So, wir können alle noch was dazu beitragen. Das sagt ja nichts anderes als, alte Menschen sind wertlos. Das ist ja das, was es impliziert. Wenn die Jungen die Zukunft sind, was sind dann die Alten? Die Vergangenheit? Das ist Blödsinn. Das impliziert, die liegen uns eh nur auf der Tasche. Was wollen die überhaupt noch? Die können eigentlich weg. Also so geht das nicht. Das funktioniert nicht. Wir wollen alle hoffentlich die Welt verbessern. Egal wie jung oder alt wir sind. Und wir haben alle sind wir wieder bei der Verantwortung. Eine Verantwortung für das Heute, dass wir heute Dinge tun und in der Hoffnung, dass es morgen besser wird. Ne? So. Das ist doch wohl klar. Das ist völlig egal, ob du 70 oder 7 bist.
Ich würde sagen, das wird ein zukünftiges Thema.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt haben wir hier aber erstmal ganz schön viel Karamell zu verdienen.
Ja, absolut.
zu verriechen. Ich bin ja gleich mit der Welt versöhnt, ne? So ein dunkles Bier.
Ja, durchaus.
Also Stichwort Betäubung, braucht man nicht mal Alkohol zu, da braucht man nur ein wohlriechendes Bier.
Ja, so nämlich. Das kann ich so bestätigen. Ich habe nämlich heute ein alkoholfreies Weizen getrunken.
Oh, ja.
Von Maisel. Oh, meine Güte, ist das gut. Aber zurück zu Beuthen. Ich bilde mir ja ein, so einen leichten Hauch, so was leicht Kaffiges.
Ja. Da bin ich gespannt. Aber wirklich so ein, aber ich finde es eher so wie Kaffeepulver riecht. Also
ja,
dieses
ja.
Geröstete, ne? Das hier. Das stimmt.
Was ich noch gar nicht habe, ist so fruchtige Sachen irgendwie.
Nee, also würde mich jetzt auch wundern, wenn da so viel kommt.
Ja, wir werden sehen. Ja, wollen wir das Ganze mal probieren, ne?
Auf jeden Fall.
Ja, dann. Prost!
Prost! Oh, schön rund und voll und würzig. Würzig vor allem. Also dieses Würzige mit diesem kaffeegerösteten, was auch immer für eine Note das ist.
Schön. Ah, sehr viel Hopfenbittere, gefällt mir.
Auch wieder schön weich im Mund irgendwie. Also dieses weiche, runde, volle hat was. Passt gut zu der Würzigkeit. Ich glaube, da brauchen wir was richtig Deftiges zu essen dabei.
Jo. Auf jeden Fall.
Also keine Chia-Bowl oder so, sondern mehr so, weiß ich nicht. Paprikaschnitzel mit Kartoffel. Ich finde, es hat auch was sehr Hemdsärmeliges, oder? Also es hat seine Kanten.
Finde ich auch. Gibt ein paar Punkte Abzug wegen Hopfenextrakt.
Ja, schade. Aber schön, ne? Ich finde, beim Schluck ist eher mehr Hopfenbittere und dann klingt das so langsam ab und es wird süßer. Das ist eigentlich ganz angenehm.
Finde ich auch.
Das ist schön.
Ganz schön. Sehr schön. Richtig lecker. Ja, gefällt mir richtig gut. Mir gefällt diese Würzigkeit mit der Süße auch. Das habe ich sehr gerne.
Ja, tolle Mischung.
Absolut.
Ja, da merkt man doch die handwerkliche Perfektion mal wieder. Oder zumindest Reife dieser Brauerei.
Wir wollten ja immer noch mal, ihr müsst uns immer noch mal erzählen, was für ein Kölsch wir probieren sollen.
Oh ja. Empfehlungen bitte an info@feuilletöne.de.
Ja, genau.
Oder direkt kommentieren unter der Folge.
Ja, das kann man auch bei Spotify zum Beispiel.
Ah, stimmt. Oh, das ist doch wunderbar.
Ja, zum Beispiel. Oder eben bei Mastodon oder bei Blue Sky. Oder info@feuilletöne.de, das geht auch. Ihr könnt auch einfach bei uns auf die Shownotes, da in den Shownotes ist das auch immer alles drin, Mail an die Feuilletöne und da kommt ihr auch auf unsere Homepage und so weiter und so fort. Und zu Blue Sky und zu Mastodon. Ist immer alles so schön verlinkt.
Also der Weg ist kurz.
So nämlich.
Sagt uns, was für ein Kölsch wir verkosten sollen.
Ja, weil es gibt ja so viele. Wahrscheinlich werden wir auf 50 verschiedene Antworten kriegen.
Du, das Jahr ist lang. Also ich mein.
Ja, das ist so. Das stimmt. Und bis zum alkoholfreien Bier ist ja noch ein bisschen hin. Ja, was machen wir mit diesem Bier?
Ja, was machen wir denn jetzt? Ne? Ja, es ist schwierig, aber.
Also.
Ich bin sehr begeistert. Ich möchte ihm eigentlich relativ viele Punkte geben. Aber bin ich so mutig und gebe ihm 6? Es macht einfach gar nichts falsch und vieles sehr, sehr richtig. Also fast nichts falsch, außer die Dingens hier. Hopfen-Dings. Das Wort.
Also. Ich finde es echt gut. Ich finde es wirklich richtig gut. Aber. Also. Einbecker und Dithmarscher finde ich dann doch nochmal eine Klasse besser. Ja, also ich würde sagen, wenn ich dem Bier 5 Punkte gebe, wirklich starke 5 Punkte, dann ist es, glaube ich, ganz gut.
Ach, du hast recht, wenn ich mich an das Einbecker erinnere. Ja, ja, 5 Punkte sind absolut angemessen. Ich schließe mich an.
Dann haben wir verkostet das Uralt von Bolton, der ältesten Altbrauerei der Welt. Und es gab 5 Punkte von Jenny und 5 Punkte von mir. Und mit was? Mit Recht. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder Musik und Philosophisches und Bier.
So ist es. Wir hören nächste Woche M. Lucky mit Good Entertainment. Das wird wahrscheinlich gute Unterhaltung. Und dann hören wir noch Hanya Rani mit Sentimental Value. Wir sprechen über das Aushalten von Ambiguität. Und wir verkosten, für alle, die uns im Internet hören, ein Ratsherren altes Mädchenzwickel.
Ja, so machen wir das. Und ihr teilt uns, wo man uns so teilen kann. Das macht ihr ja schon immer ganz fleißig und das ist auch gut so. Da freuen wir uns sehr. Vielen Dank dafür übrigens. Sehr, sehr lieb. Und wenn ihr damit fertig seid, wenn ihr uns also bei Mastodon und bei Blue Sky und so überall geteilt habt, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.